Ladies and gentlemen, speaking at a recent
Meine Damen und Herren, bei dem jüngsten Sonderenergiegipfel in Brüssel hat der deutsche Vizebundeskanzler gesagt, dass es eine Sache der europäischen und nationalen Sicherheit ist, die Energiewende zu vollziehen. Er hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, von den ehrgeizigen Zielen hin zum Handel zu kommen, zur Diversifizierung des Energiemixes hier in Deutschland mit einer Geschwindigkeit, die er Tesla-Geschwindigkeit nannte. Es ist für mich eine große Ehre, dem deutschen Vizebundeskanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck das Wort zu geben.
Thank you. Thank you very much, and ladies and gentlemen, welcome to
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen in Berlin. Es ist für uns eine große Ehre und Freude, Sie begrüßen zu dürfen.
Dass Sie nach Berlin gekommen sind und dass wir diesen Tag miteinander verbringen können. Was als Konferenz des Aufbruchs und der Hoffnung geplant war, ist jetzt eine Konferenz vor dem Hintergrund von Krieg und Krise. Und wir kriegen in diesen Tagen dramatisch die Fehler der Vergangenheit noch einmal vorgeführt. Wir, das heißt natürlich in allererster Linie Deutschland und Europa, aber wenn man nur ein bisschen weiterdenkt, dann die gesamte Welt. Annalena Baerbock hat eben gesprochen über die außenpolitischen Konsequenzen und ich möchte an der Stelle einmal unterstreichen, was vielleicht als Selbstverständlichkeit übersehen wird, wie eng Außenpolitik und Energie- und Wirtschaftspolitik, Klimaschutzpolitik miteinander in dieser Regierung verwoben sind. Es sollen nicht getrennte Ressorts sein, die jeweils ihre Aufgaben abarbeiten, sondern das, was wir national betreiben und was international die Konsequenzen sind, soll aus einem Guss, aus einem Politikentwurf stammen. Das ist der Ansatz dieser Regierung und das ist der Hintergrund dieser Konferenz, die von den beiden Ministerien gemeinsam geplant wurden. Und so sehr ich Sie willkommen heiße, ganz herzlichen Dank an all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den letzten Tagen, Wochen und Monaten diese Konferenz vorbereitet haben. Wir, die wir dann immer in diesen Sälen sitzen und diese Bändchen um den Hals haben als Konferenzteilnehmer, wir vergessen das manchmal, was das an Arbeit bedeutet. Das wird für Ihre Teams gelten, die die Flüge, die Hotels, die Anreise organisieren mussten. Das gilt aber natürlich immer in einem gesteigerten Maße für diejenigen, die die Räume vorbereiten, die Abläufe des Tages strukturieren. Und danke also, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie das möglich gemacht haben und uns so diesen Tag erst ermöglicht haben. Yes, it's your applause. Wir sehen die Fehler der Vergangenheit. Deutschland hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten seine Energiepolitik in eine große Abhängigkeit gebracht. Das ist jetzt erst einmal Deutschlands Problem, aber ich glaube, man kann es insofern verallgemeinern, als wir sehen und zugeben müssen, dass Energiepolitik nie alleine nur Wirtschaftspolitik ist. Und wenn wir über die Geschichte der Menschheit nachdenken, ist auch niemals nur wahr. Energiepolitik ist immer Machtpolitik, ist immer Interessenpolitik, ist damit auch immer Sicherheitspolitik. Und wenn man zurückblickt, kann man fast nicht verstehen, wie man so blind sein konnte, das zu übersehen. Es kann eigentlich nur erklärt werden mit einer mentalen, mit einer politischen Einstellung, die sagt, nichts ist wirklich mehr Interessenpolitik. Wir leben in einer deregulierten Welt, wo die Märkte alles bestimmen, wo Politik sich zurücknehmen muss und je weniger politischen Einfluss, je weniger Wertedebatten, je weniger Steuerung es gibt, umso besser für den allgemeinen Wohlstand und für die Welt. Das war der politische Ansatz der letzten 30 Jahre. Das hat die Globalisierung in den letzten 30 Jahren bestimmt und dieser Zeitpunkt, diese Tage, diese Wochen sind im gewissen Sinne eine Wasserscheide, dass dieses Denkmodell, dass Politik am besten, am stärksten dann ist, wenn sie sich raushält, dass wir also möglichst wenig Politik brauchen, eindeutig zu ihrem Ende kommen lässt. Wir sind in einer Phase, wo Politik sich ein Stück weit neu erfinden muss, sich selbstbewusst aufstellen muss, auch robust und so klar sein muss, dass sie sich zutraut, große, im Zweifelsfall auch harte Entscheidungen zu treffen. Dass Deutschland seine Energieabhängigkeit von Russland ungefähr zu 50% in den Sparten Gas, Öl und Kohle ausgelegt hat, ist schwer verständlich rückblickend, denn maßgebliche Entscheidungen sind ja getroffen worden, nachdem Russland die Krim besetzt hat. Und trotzdem haben wir uns auf Nord Stream 2, die große Gaspipeline, verlassen, sind getroffen worden, nachdem das Einmischen in Syrien stattgefunden hat, nachdem Georgien besetzt wurde. Wir wussten also oder hätten es wissen können, dass es nicht nur dumm ist, alle seine sicherheitspolitischen Karten auf ein Land zu setzen, sondern dass es wahrscheinlich keine clevere Idee war, sie auch noch auf dieses Land zu setzen. Jetzt sehen wir, dass ein Angriffskrieg in Europa erfolgt, wie wir ihn seit 70 Jahren nicht mehr erlebt haben, ein großer Landkrieg, im Grunde wie wir ihn seit den Zeiten des Imperialismus nicht mehr erlebt haben, dass man wirklich versucht, mit Armeen Grenzen zu verschieben oder Länder zu besetzen, und müssen anerkennen, dass wir falsch gehandelt haben in der Vergangenheit. Das ist die Situation, die wir im Moment haben, und aus diesen Gründen macht sich Deutschland und macht sich Europa Schritt für Schritt unabhängig von russischen fossilen Energien. Das ist notwendig aus Sicherheits-, aus geopolitischen Gründen. Ich habe es gerade dargelegt. Aber auch das hat eine Konsequenz. Die Konsequenz ist direkt und sie ist indirekt. Die direkte Konsequenz, wir sehen es, ist, dass die Preise hoch sind, dass weltweit die Energienachfrage enorm nach oben gegangen ist, dass Spekulation an den Märkten die Preise auch in ihren Ländern sicherlich nach oben schnellen lässt, dass die Inflation deutlich über den Erwartungen liegt, sicherlich bei 5-6%, einige reden von 8%. Und die Verbraucherinnen und die Verbraucher, die Unternehmen, die Länder unter diesen Konsequenzen leiden. Deutschland und Europa aber sind ein reicher Kontinent. Und die Volkswirtschaft, bei allen Härten, die es individuell bedeutet, bei aller Not, die in den Betrieben stattfindet, bei aller Sorge um Innovation und Investitionen, weil die Gelder aufgefressen werden durch die Inflation. Als Volkswirtschaft kann Deutschland das gut bestehen und Europa auch, aber vielleicht nicht die Welt. Und man muss, und das ist vielleicht das Thema in den bilateralen Gesprächen dieses Tages sagen, man muss sagen, und das ist nicht besonders schwer auszurechnen, dass der Verzicht, noch einmal, der notwendige Verzicht auch, um Putin in den Arm zu fallen, der notwendige Verzicht auf Öl und Gas von Deutschland und von Europa, einen Mangel an Öl und Gas erst einmal auf dem Weltmarkt auslöst. Es ist ja pipeline-gebundenes Öl und Gas. Das heißt, es ist gar nicht so leicht zu ersetzen und soll ja auch nicht ersetzt werden, denn es ist ja quasi ein Teil der Maßnahmen gegen diesen Krieg. Fehlt aber das Öl und das Gas auf dem Weltmarkt, fehlt es auch in ihren Ländern. Und so reich Deutschland und Europa sind, bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, bei aller Belastung, die wir tragen müssen, es ist nicht schwer abzusehen, dass andere Länder, die vielleicht nicht so eine stabile und reiche Wirtschaft haben, deutlich größere Schwierigkeiten haben, diese Last zu tragen. Wir müssen also aufpassen, dass wir unsere energiepolitische Umstellung nicht zulasten von Dritten machen. Unsere Entscheidungen abwälzen in viele Länder von Ihnen, die hier in dem Plenum heute dabei sind. Und es wäre für uns es wäre extrem wichtig, das miteinander zu diskutieren und zu verstehen. Die indirekten Konsequenzen gehen aber natürlich deutlich weiter als nur hohe Preise, die vielleicht einige Länder nachher nicht mehr bezahlen können, sodass ihre Ökonomien, dass ihre Energieversorgung schweren Schaden nimmt, sondern auch bestimmte Produkte werden vielleicht nicht mehr ausreichend produziert werden können. Düngemittel zum Beispiel brauchen viel Gas. Fehlt das Gas, haben wir möglicherweise einen Verlust an den Mengen an Düngemitteln, die wir brauchen, um die Welternährung sicherzustellen. Das kombiniert mit dem Ausfall von Getreide aus der Ukraine oder gegebenenfalls aus Russland kann zu Hungersnöten, gerade zu Hungersnöten in bestimmten Ländern führen. Und Hungersnöte sind ganz häufig die Ursache für soziale Unruhe, ja möglicherweise für politische Turbulenzen an anderen Stellen. Diese Konferenz findet also statt, an einem Zeitpunkt, wo wir als Weltgemeinschaft anerkennen müssen, dass die heile, stabile, sicherheitspolitisch intakte Welt gerade droht, kaputt zu gehen. Und wir müssen miteinander reden, um die Fehler der Vergangenheit nicht unter der Not und dem Druck der Gegenwart zu wiederholen. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Konferenz stattfindet, dass wir unsere Strategien, unsere Maßnahmen miteinander abstimmen, sie verstehen und uns gegenseitig unterstützen. Und hier, an genau dieser Stelle, kommt die Situation der Gegenwart, der Krieg in der Ukraine, die Konsequenzen, die die Energiepolitik daraus ziehen muss, zusammen mit dem eigentlichen, ja als Konferenz des Aufbruchs und der Hoffnung geplanten Momentum. Denn das beste Mittel, das wir haben, um die unmittelbaren Konsequenzen jetzt aus diesem Krieg, wie eben skizziert, zu mindern, ist der schnelle Ausbau von erneuerbaren Energien und die Reduktion von Energiekonsumption, von dem großen Verbrauch von Energien, die Effizienz nach oben zu bringen, zu überlegen, wo man einsparen kann, zu schauen, wie man Technik nutzen kann, um Energieeffizienzen zu heben. Aber auch das Ausrollen von erneuerbaren Energien in großer Menge ist auch kurzfristig, erst recht mittelfristig und ganz bestimmt langfristig die richtige Strategie, so dass wir die eine Krise, und das ist nicht leicht zu sagen, weil der Hintergrund so tragisch ist, denn während wir hier sitzen, während wir nachher beim Mittagessen Häppchen verspeisen und gepflegt in großen geheizten Räumen rumlaufen, sterben Menschen. Jetzt in diesem Moment sterben Menschen, werden Familien vertrieben, gehen Menschen auf die Flucht. Also der Hintergrund ist tragisch und man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zynisch wird, wenn man darüber redet. Aber natürlich ist der Druck für Handlung jetzt unmittelbar zu erkennen. Und wir können in dieser Zeit auch viele richtige Entscheidungen treffen. Wir können das, was wir eigentlich sowieso machen mussten, um die eigentlich große strukturelle Krise unserer Zeit, nämlich die galoppierende Erderwärmung mit dann auch großen humanitären und sicherheitspolitischen Krisen zu bekämpfen, wir können das jetzt unter größerem Druck, unter vor tragischem Hintergrund sehr viel schneller umsetzen und müssen das tun. Und davon sollte diese Konferenz handeln. Sehr geehrte Damen und Herren, wir leben in einer Zeit, in der die Globalisierung als Raum, wo Märkte alles bestimmen, immer stärker unter Druck gerät. Und auch der Krieg in der Ukraine, aber nicht er alleine, ist ein Zeichen dafür, dass sich die weltpolitische Ordnung gerade noch einmal neu aufstellt. Manchmal wird darüber als Deglobalisierung gesprochen. Der Abschied von der Idee, dass wir auf einer Welt, auf einem Planeten leben und miteinander die besten Lösungen finden müssen. Diese Deglobalisierung hat natürlich eine Reihe von Indizien. Länder erheben Zölle, wir haben Handelskonflikte, es gibt neue regionale Interessen, bestimmte Länder binden Investitionstätigkeiten oder wirtschaftliche Tätigkeiten daran, dass sie nur lokal stattfinden. Auch Deutschland, auch Europa baut eigene Resilienzstrategien auf. Wir holen also die kritische Infrastruktur, Halbleiterfertigung, Batteriezellenfertigung, Wasserstofffertigung bewusst nach Europa zurück, obwohl die Produktionsbedingungen hier teurer sind als in anderen Teilen der Welt. Ich will damit sagen, es gibt diese Tendenz zur Deglobalisierung, aber wir dürfen ihr nicht nachgeben. Falsch wäre eine Globalisierung, die sich so versteht, dass immer der niedrigste Standard das beste wirtschaftliche Modell ist. Das bereitet nur Ausbeutungsverhältnisse vor. Richtig ist allerdings an der Idee festzuhalten, dass wir miteinander kooperieren, dass wir politisch uns darüber verständigen, was Nachhaltigkeit bedeutet, was die richtigen Werte sind, was die hohen Werte sind. Und in Zeiten wie diesen sieht man, dass die Klimaneutralität und der Aufbau einer grünen Economy und Friedens- und Sicherheitspolitik Hand in Hand gehen. Man kann es vielleicht zugespitzt so formulieren: Fossile Energien neigen immer dazu, Monopole zu schaffen. Ökonomische Monopole, aber auch politische Monopole. Monopole müssen verteidigt werden. Fossile Energien schaffen also autoritäre Tendenzen. Erneuerbare Energien sind jedenfalls der Idee nach dazu geeignet, die Energieversorgung breiter und insofern gesellschaftlich verankerter aufzustellen. Man kann den Wind nicht klauen. Die Sonne gehört niemandem. Das heißt, wenn wir es klug anstellen, schaffen wir mit der richtigen Energiepolitik die klimaneutrale Gesellschaft, den Wohlstand der Völker zu mehren und Frieden auf der Welt voranzubringen. Davon handelt diese Konferenz. Danke, dass Sie nach Berlin gekommen sind. Ich freue mich auf die Gespräche und die Vorträge. Vielen Dank.